HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Dopingjäger der ARD oder Sherlock des Sports. Das sind nur zwei Titel, die ihm schon verliehen wurden. Hans-Joachim Seppelt. Der Sportjournalist hat zahlreiche Auszeichnungen für seine investigative Arbeit bekommen. Jetzt hat ihm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dafür auch das Bundesverdienstkreuz verliehen. Hohe Anerkennung auf der einen Seite, Ablehnung und Drohungen auf der anderen. Nach seinen Berichten über Doping im russischen Sport gilt Seppelt in Moskau als unerwünschte Person. Vorübergehend wurde ihm sein Visum für die Reise zur Fußball-Weltmeisterschaft entzogen. Nun hat er wieder eins, aber wird er in Russland überhaupt frei arbeiten können und wird er hinfahren? Darüber will ich mit ihm sprechen. Jetzt in HR Info das Interview. Herr Seppelt, ich würde zu Beginn unseres Gesprächs gerne eine kurze frageschnelle Antwortrunde machen. Sind Sie lieber Everybody's Darling oder verdammt unbequem?
Weder das eine noch das andere. Also Everybody's Darling in diesem Beruf zu sein, das funktioniert einfach nicht. Aber ständig unbequem zu sein, ist auch nicht unbedingt so toll. Aber das bringt der Beruf natürlich mit sich. Was ich mache, ist häufig etwas, was die Interessen des Sportbusiness tangiert, was das Geschäftsmodell der Sportlobbyisten in Frage stellt. Und insofern ist es klar, dass man dann unbequem ist. Aber natürlich ist es auch häufig so, ich bin ja auch ein Mensch wie jeder andere auch, dass man manchmal sagt, na gut, also ständig unter Spannung zu stehen oder ständig im Konflikt zu sein, ist halt auch nicht menschlich das, was man üblicherweise den ganzen Tag haben möchte, aber dafür gibt es ja auch Freunde und Bekannte und andere Bereiche des Lebens, in denen man dann den Ausgleich hat.
Sind Sie besser alleine oder lieber im Team?
Früher war ich tatsächlich ein Einzelkämpfer oder ein Einzelgänger ein Stück weit auch. Das hat sich in den letzten 2-3 Jahren massiv verändert. Also es ist deutlich anders und wir arbeiten jetzt tatsächlich auch mehr in Teams und ich kann das auch gar nicht mehr stemmen, alles alleine. Es ist einfach so viel geworden, denn die Berichterstattung der ARD-Doping-Redaktion findet ja an vielen Feldern parallel statt und das kann man gar nicht alleine machen.
Sind Sie lieber spontan unterwegs oder gut geplant?
Sowohl als auch. Also ich glaube, man muss ein Bauchgefühl haben, man muss Erfahrung haben und Erfahrung gepaart mit auch intensiver Vorbereitung. Es gibt auch immer wieder Situationen, mit denen wir konfrontiert sind, bei Drehs im In- oder im Ausland, wo wir sehr spontan und sehr schnell entscheiden müssen, was jetzt der nächste Schritt ist. Und deswegen, glaube ich, sind beide Dinge notwendig. Andererseits, ohne eine sehr tiefgehende, intensive Recherche und Vorbereitung, juristische Prüfung von Dingen, könnten wir unsere Filme gar nicht machen.
Gut, letzte Frage dieser Runde. Bleiben Sie hier oder fahren Sie hin?
Das wissen wir jetzt noch nicht. Wir sind in einer internen Abstimmung in der ARD, wie wir damit umgehen. Es ist alles nicht so einfach. Es gibt sehr verschiedene Umstände, die wir dabei prüfen müssen. Unter anderem spielt natürlich eine Rolle, dass ein staatliches Untersuchungskomitee angekündigt hat, mich einvernehmen zu wollen, ohne dass man eigentlich im Detail genau weiß, was wollen die eigentlich von mir. Das heißt, es geht um eine Befragung im Zusammenhang mit dem Whistleblower Grigory Rodchenkov, der jetzt im Zeugenschutzprogramm des FBI an einem unbekannten Ort in den USA lebt. Die Frage, die sich mir stellt, ist, was habe ich eigentlich ganz speziell damit zu tun? Denn auch wenn ich mit dem russischen Staatsdoping natürlich über Jahre eine Arbeit zu tun hatte, ist die Recherche bezüglich dieses Menschen jedenfalls zu großen Teilen bei der New York Times angesiedelt gewesen und gar nicht bei mir. Und die zweite Frage, die man sich stellen muss in dem Zusammenhang, dieses staatliche Untersuchungskomitee hat ja schon, obwohl die Ermittlungen ja angeblich noch gar nicht abgeschlossen sind, sonst würde man mich ja nicht befragen wollen, schon lauthals verkündet in Russland, dass die erhobenen Vorwürfe ja sowieso nicht zutreffen. Also insofern frage ich mich, was das eigentlich für eine Alibi-Veranstaltung ist. Aber natürlich macht man sich Gedanken, was heißt das? Und das prüfen wir jetzt mit verschiedenen Dienststellen und natürlich auch innerhalb der ARD.
Also die Frage, Hajo Seppelt zur Weltmeisterschaft nach Russland oder nicht, ist noch nicht ganz entschieden. Welche Kriterien würden Sie denn ins Feld führen dafür, ob Sie fahren oder nicht? Sie berichten über das Doping im Fußball, auch in Russland, auch aktuell. Also es wäre ja schon grundsätzlich spannend, da dabei sein zu können. Was spricht dafür, was spricht dagegen, was sind die Kriterien?
Nein, man muss sich ja nichts vormachen. Die Berichterstattung, die wir machen, ist ja keine, die jetzt mit dem grünen Rasen oder mit dem Geschehen auf dem grünen Rasen unmittelbar zu tun hat. Das sind Gespräche, Hintergrundgespräche, das sind Recherchen mit Leuten, die jetzt natürlich nicht immer im Fokus überall stehen, mit denen man sich gelegentlich natürlich auch vertraulich austauschen möchte. Und da ist natürlich die berechtigte Frage, wie soll das angesichts dieser Rahmenbedingungen jetzt überhaupt noch möglich sein? Denn wir sind ja nun durchaus im Fokus. Und ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, davon auszugehen, dass Russland auf der einen Seite ein massives Interesse daran hat, dass diese Weltmeisterschaft relativ schadensfrei über die Bühne geht und schöne Bilder aus Russland durch die Welt gesendet werden. Da würden negative Recherchen ihnen, glaube ich, gar nicht so gut gefallen, die das Bild ein bisschen beschmutzen könnten. Also insofern glaube ich, dass es kaum noch möglich sein wird, in der jetzigen Situation jetzt mal irgendwelche Hintergrundgespräche vertraulich zu führen in Russland. Das würde ich mal behaupten, ist jetzt eher schwierig. Aber, und das ist jetzt die andere Seite der Medaille, es geht ja gar nicht hier nur um Russland, das ist ja auch ein großes Missverständnis. Wir sind bei einer Weltmeisterschaft, an der 32 Länder teilnehmen und natürlich konzentrieren sich unsere Recherchen überhaupt nicht nur auf Russland, auch wenn die Leute immer glauben, das sei doch so. Das ist eine Fehlwahrnehmung. Wir machen auch noch ganz andere Sachen und das ist natürlich bei der WM auch der Fall. Und dazu kommt natürlich auch, dass es nicht immer so ist, dass wir nun ständig, wie manche Leute glauben mögen, undercover unterwegs sind. Zu einer Arbeit einer Fachredaktion gehört natürlich genauso auch das offizielle Geschehen zu beobachten, sich einen Eindruck davon zu verschaffen. Und das heißt in diesem konkreten Fall, wie zum Beispiel Dopingkontrollen bei Weltmeisterschaften ablaufen, wie sie organisiert sind, was da im Hintergrund für Fäden gezogen werden und was nicht. Und das hat mit Russland erstmal gar nichts zu tun. Wenn es jetzt um meine persönliche Situation geht, dann muss man natürlich auch sagen, dass Russland zwar auf der einen Seite oder bestimmte russische Stellen, sagen wir es mal so, dass die natürlich jetzt gelegentlich lauthals verkünden, aha, da kommt ja ein Westreporter, der unser Land madig gemacht hat und dann werden da Hürden aufgestellt, die die Arbeit sicherlich nicht unbedingt einfacher machen. Auf der anderen Seite sage ich auch, man muss schon auch sehen, dass Russland in der Situation im Fokus der Weltöffentlichkeit steht und jeder Fall eines Journalisten in Russland, der während der WM Probleme bekommt oder möglicherweise sogar kaserniert wird oder so, der würde natürlich die Konzentration vom Sportereignis weglenken auf ganz andere Dinge und das kann nicht im Interesse Russlands liegen. Insofern muss man auch natürlich sehen, was haben die da eigentlich von, wenn sie jetzt mir das Leben schwer machen. Am besten lassen Sie es lieber sein, denn es würde Ihnen im Zweifelsfalle selber schaden.
Wie ist das eigentlich? Geht es da wirklich tatsächlich um das Leben schwer machen oder um die Arbeit zu erschweren oder geht es tatsächlich auch um eine persönliche Bedrohung? Fühlen Sie sich auch bedroht?
Also die Arbeit schwer machen, das haben Sie schon versucht. Das Leben schwer machen, das ist eine Frage der Definition. Also natürlich hat es persönliche Bedrohungen gegeben, aber da bin ich ja nicht der Einzige. Kann ich nur sagen, willkommen im Club. Ausländische Journalisten werden dann diskreditiert. Dann gibt es Schmutzkampagnen, dann gibt es irgendwelche Trollarmeen, die dann aktiv werden. Interessanterweise immer in bestimmten Bürozeiten kann man mitunter beobachten. Russische Ortszeit Moskau zwischen 9 und 5 passiert dann was und dann ist erstmal wieder Ruhe im Laden. Das ist schon sehr auffällig manchmal gewesen. Das sind dann manchmal tatsächlich persönliche Bedrohungen und dann ist es auch nicht mehr so richtig lustig. Ich sage aber auch, es hilft, glaube ich, wenig, angstbesessen durchs Leben zu gehen, wenn man einen Job macht, der investigativ ist in einem Bereich, in dem man offensichtlich die Interessen vieler Menschen tangiert. Und nochmal, das geht nicht nur um Russland, sondern auch um viele andere Länder. Gleichwohl muss ich sagen, dass das, was an Russland Reaktionen so gekommen ist in den letzten Jahren, das ist unvergleichlich. So viel Propaganda, so viel Hetze, so viele Reaktionen, so viele Fake News, wie aus Russland verbreitet worden sind, auch zu unserer Arbeit, auch manchmal zu meiner Person. Das habe ich in über 30 Jahren Berufsleben so noch nie erlebt.
Man kann sich das im Internet angucken, was es da für Filme gibt. Wenn man den Namen googelt, kommt das relativ weit oben. Also das ist schon alles sehr professionell gemacht, was aus Russland kommt. Herr Seppel, zu jeder unserer Gesprächsrunden gehört die hr-info-Interview-Box, in der wir etwas für unsere Gäste verpacken. Ich öffne die jetzt mal für Sie und rauskommt, hören Sie mal.
Ich fand es skandalös zu sagen, einer der renommierteste, vielleicht der renommierteste Doping-Experte aus journalistischer Sicht, der darf gar nicht einreisen. Ja, was ist das denn? Und jetzt diese fast bedrohende Möglichkeit, er kriegt ein Visum, aber dann schauen wir mal, was auf ihn zukommt. Das geht gar nicht. Und da hätte ich mir viel, viel deutlichere Worte von Seiten des DFB, der FIFA und der Bundesregierung gewünscht.
Haben Sie sie erkannt?
Ja, Claudia Roth war das.
Claudia Roth von den Grünen. Mehr deutliche Worte seitens der FIFA, des DFB und der Bundesregierung hätte sie sich gewünscht. Geht es Ihnen da ähnlich, Herr Seppelt?
Also ich weiß ehrlicherweise nicht im Detail, was hinter den Kulissen abgelaufen ist. Was mir aber gesagt worden ist, dass es tatsächlich auch Gespräche mit Infantino gegeben haben soll und dass der tatsächlich in Russland angerufen haben soll. Und ich weiß auch, dass Mitglieder der Bundesregierung sich in meinem Fall für mich verwandt haben. Also insofern hat das wohl hinter den Kulissen stattgefunden. Was ich natürlich nie hundertprozentig weiß, wer dann am Ende den Ausschlag dafür gegeben hat oder was den Ausschlag dafür gegeben hat.
Klaas, jedenfalls im Zuge dieser Debatte, dieser Auseinandersetzung haben Sie ein Visum bekommen. Sie können also reisen. Ob Sie es tun, wissen Sie noch nicht. hr-info, das Interview mit Hajo Seppelt. In seinem Film Geheimsache Doping, Russlands Fußballfreunde, ist er dem Verdacht nachgegangen, dass Spieler auch aus dem aktuellen Kader Russlands gedopt haben. Herr Seppelt, habe ich das so richtig verstanden? Der Stand Ihrer Recherchen ist, dass es potenziell positive Dopingproben von Spielern gibt, die bei der FIFA liegen und von denen nicht bekannt ist, ob sie schon untersucht wurden oder ob das bis zur WM noch passiert. Und solange fehlt der Beweis dafür, dass die Spieler des aktuellen Kaders tatsächlich gedopt haben. Ist das noch Stand der Dinge heute?
Nee, ist nicht mehr Stand der Dinge. Es gibt eine Neuerung, und zwar die, dass die FIFA, der Weltfußballverband, mitgeteilt hat, dass man nun die in Frage kommenden oder die fragwürdigen Samples, also Tests der Proben, Dopingproben, also der russischen Nationalspieler, die in dieser vorläufigen Aufstellung standen, dass man die kontrolliert habe und dass man sie alle negativ getestet hat. Das hat die FIFA mitgeteilt. Wir wundern uns darüber, denn dann fragt man sich, warum sie irgendwann mal ein Teil einer Vertuschung gewesen sind. Denn das lässt sich aus den Akten doch sehr deutlich herauslesen. Und die zweite Frage, die im Raum steht, die haben wir auch inzwischen gestellt, sowohl an die FIFA als auch an die WADA. Na, wonach habt ihr denn eigentlich kontrolliert, als ihr diese Substanzen versucht habt zu finden oder in diesen Proben nachgeschaut habt? Und es gab von der FIFA nur die Antwort, naja, das haben wir alles mit der WADA zusammen gemacht und die waren damit zufrieden. Dann habe ich gefragt, naja, aber wir wollen doch wissen, was ihr gemacht habt. Das haben sie uns nicht gesagt. Wir haben uns dann gesagt, wendet euch bitte an die WADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur. Dann habe ich dort ein Schreiben hingeschickt, das dauerte 2 Stunden. Dann kam die Antwort, bitte wenden Sie sich an die FIFA.
Das heißt, das können Sie jetzt lange so fortsetzen.
Das ist ein schönes Ping-Pong-Spiel und die Frage stellt sich bei mir, was ist denn daran so schlimm, der Weltöffentlichkeit zu sagen, naja, wenn die Proben der russischen Fußballer angeblich alle negativ getestet worden sind, worauf habt ihr eigentlich untersucht? Was habt ihr da gemacht?
Ein zweiter Punkt, der mich noch sehr spannend fand an Ihrer Recherche, war, dass der WADA ja der Zugang zu aufschlussreichen Daten aus diesem Moskauer Kontrolllabor verweigert wird. Das ist nach wie vor so?
Da gibt es keinen Zugang zu, ganz simpel. Das ist übrigens dasselbe staatliche Untersuchungskomitee, das den Zugang zu dem Labor verweigert, wo Datensätze chiffriert oder zumindest gesichert in einem Computersystem lagern, die möglicherweise Aufschluss darüber geben, wie groß das Ausmaß des russischen Staatsdopings denn womöglich noch gewesen ist. Da kommt die WADA einfach nicht hin, weil dieses staatliche Untersuchungskomitee, so sagen die Russen, ja nach wie vor ermittelt und solange könne man der WADA keinen Zutritt gewähren. Es ist dasselbe Komitee, das mich auch einvernehmen will und das ja schon gesagt hat, dass ja sowieso die Vorwürfe aus dem sogenannten McLaren-Report des unabhängigen Ermittlers der Welt-Anti-Doping-Agentur nicht zutreffen. Da merkt man schon, welche Mächte, welche Kräfte da gemeinsam wirken in Russland. Und ich finde es natürlich ein Offenbarungseid, wenn man der Welt-Anti-Doping-Agentur, bei der man ja angeklopft hat, um endlich wieder international zugelassen zu werden, also die Kriterien des Welt-Anti-Doping-Codes glaubt erfüllt zu haben, aber gleichzeitig sagt, naja, aber in das Labor lassen wir euch nicht rein. Das zeigt ja, dass da irgendwas noch liegt, was sehr spannend ist, was womöglich auch für Journalisten sehr spannend ist, was die Russen einfach nicht öffentlich machen wollen. Und das scheint mir doch eine ganz simple Interessensabwägung zu sein. Den Eindruck muss man ja bekommen, nämlich zu glauben, wenn das rauskommt, dann wird das Ausmaß des Skandals womöglich noch größer sein. Und im Zweifelsfall sagt man dann lieber, wir kommen da nicht ran, weil unsere eigenen Behörden das nicht zulassen. Aber nach allem, was wir von Russland wissen, kann man schon davon ausgehen, dass es sehr viel interessengesteuerte politische Beweggründe dafür geben dürfte, warum man in dieses Labor nicht reinkommt.
Tja, aber bislang kann man sich hinstellen und sagen, unsere Jungs auf dem Platz sind sauber. Denn es fehlt der letzte Beweis bislang.
So kann man das natürlich dann machen, ja. Das ist dann das Ergebnis. Das Ergebnis des gesamten russischen Dopingskandals ist ja ohnehin unter dem Strich. Und das ist ja das, was in der öffentlichen Wahrnehmung, wo ja dann am Ende immer nur Wortfetzen übrig bleiben und das oberflächliche Bild wahrgenommen wird, am Ende bleibt Folgendes haften. Wir haben einen der größten Dopingskandale in einer Systematik, wie wir es im Weltsport selten erlebt haben, eigentlich nur in der Dimension vergleichbar mit dem, was wir vom DDR-Sport belegbar wissen. Ich betone belegbar wissen, das ist ja immer wichtig, das auch zu sagen. Und ein Wesensmerkmal dieses Dopingsystems in Russland ist es gewesen, dass positive Proben unter den Teppich gekehrt worden sind, vertuscht worden sind, verschwunden sind, ausgetauscht worden sind. Das Problem ist aber nur, wenn die Proben verschwunden sind, die positiven Proben, wie soll man im Einzelfall nachweisen, dass Athlet X die Substanz Y zu dem Zeitpunkt genommen hat, respektive seine Probe ausgetauscht worden ist oder verschwunden ist, wenn sie nicht mehr da ist? Dann hat man ein Problem, im Einzelfall den konkreten Verstoß nachzuweisen.
Wenn ich Ihnen so zuhöre und das zusammenfasse nochmal, was Sie in Bezug auf Russland und die Fußball-Weltmeisterschaft gesagt haben, da kommt bei mir so der Eindruck hoch, egal ob da gedopt wurde oder nicht, auf gar keinen Fall wollen sich FIFA und der Gastgeber die ganz große Show vermasseln lassen. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, klar teile ich die. Das ist ja immer so. Das ist ja ein Wesensmerkmal des organisierten Sports weltweit über Jahrzehnte. Und das kann ich nun, glaube ich, wirklich aus Erfahrung sagen. Der Weltsport hat vor allem ein Interesse immer gehabt. The show must go on. Das ist das Wichtige. Es geht darum, dass eine negative Debatte über Sport, dem Sportereignis und der Vermarktung, der Kapitalisierung des Sports schadet. Ergo, eine Debatte über Doping öffentlich ist schlecht fürs Image. Deswegen ging es nach meinem Eindruck vor allem immer darum, diese öffentliche Debatte zu verhindern und nicht das Doping selbst zu verhindern. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Und auch das kann man belegen anhand der Historie des Sports, an unglaublichen Vertuschungsfällen in der Leichtathletik oder im Radsport, denken wir an Lance Armstrong. Es ist ja am Ende eine Win-Win-Situation für den Sport, wenn herausragende Leistungen zustande kommen und sich keiner so recht die Frage stellt, wie kommen diese eigentlich zustande? Die Weltrekordflut im Schwimmen, in der Leichtathletik, die Superstars in den Sprintdisziplinen, in der Leichtathletik bei Olympischen Spielen. Das sind ja unglaubliche Inszenierungen, in denen natürlich auch eine Menge Geld drin steckt. Und ein Athlet, der über 100 Meter eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewinnt und den Weltrekord verbessert, der ist gut erstmal dafür, dass er sein eigenes Portemonnaie ein bisschen dicker macht. Davon profitiert also der Sportler selber. Davon profitiert die Fernsehanstalt mit höheren Einschaltquoten. Damit können sie auch die Werbezeiten besser verkaufen. Die Sponsoren können sich besser präsentieren, weil die Übertragungszeiten im Fernsehen länger werden. Dadurch sind natürlich auch die Sponsoren in der Situation, dass sie besser ihre Produkte verkaufen können. Andererseits können natürlich diejenigen, die Sportveranstaltungen inszenieren, auch höhere Preise für die Bandenwerbung nehmen. Dann gibt es die Manager, die an den Provisionen der Athleten profitieren oder an den Einnahmen der Athleten mit ihren Provisionen. Es gibt mehr Werbeverträge für den Athleten. Die Ärzte bekommen mehr Geld, die an der Entourage dabei sind. Der Verband hat etwas davon, weil er dadurch noch mehr Sponsoren bekommt. Und die Politik kann sich freuen, dass das Geld eingesetzt worden ist, optimal offensichtlich im Sinne des nationalen Pathos. Und der Verband selber kriegt eine höhere Sportförderung. Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und dann gibt es plötzlich ein paar Nestbeschmutzer oder ein paar, die dann sagen, Moment mal, wir legen mal den Finger in die Wunde. Da ist ein Doper unterwegs.
Und klar, und dass die dann überall anecken. Na, logisch.
Dann ist das Geschäftsmodell natürlich gefährdet, ist doch klar. Also welches Interesse hat man an der Dopingbekämpfung wirklich, wenn man es mit nüchternen, nackten Zahlen betrachtet? Und deswegen sage ich immer, muss der Sport von außen kontrolliert werden, weil das Interessengeflecht, die Interessenkollisionen sind so stark, das kann nicht funktionieren. Man käme ja auch nicht auf die Idee, dass man die Steuerprüfung in einem Großunternehmen in Deutschland nicht etwa durch die Finanzprüfer des Finanzamtes vornehmen lässt, sondern durch die eigenen Unternehmensberater. Aber so läuft das im Sport.
Sie haben gerade die Tour de France erwähnt, die ja in den vergangenen Jahrzehnten ganz ohne Zweifel auch eine Doping-Tour immer war. Und trotzdem feiern die Franzosen ihr Radsportfest jedes Jahr wieder groß. Können Sie das auch nachvollziehen, dass die Menschen auch den Spaß an solchen Veranstaltungen, am Fußball gucken, am Teilnehmen an Radsportveranstaltungen zum Beispiel, sich einfach nicht nehmen lassen wollen?
Also wir wollen ja auch den Leuten gar nicht den Spaß am Sport nehmen. Das Einzige, was wir machen, und das ist, finde ich, auch eine Aufgabe gerade des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ist, das gesamte Bild zu zeigen. Und wir machen ja nun wirklich genug Sportübertragungen live im Winter wie im Sommer. Wir übertragen jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft, ARD und ZDF, jeden Tag viele Stunden lang mit allen verschiedenen Facetten, die es da gibt. Und das ist, soll auch so sein mit Leuten, das interessiert offensichtlich. Ja, das Fußballspiel an sich ist eine unglaubliche Inszenierung. Es hat alle Facetten einer Dramaturgie. Spannender kann es nicht sein. Der Mehrwert für den Zuschauer zwischen Minute 0 und Minute 90 ist immens. Es ist unterhaltsam. Es bringt die Leute zusammen. Es ist ein Kulturereignis. Es ist ein Kulturgut. Das auch so, soll auch so sein. Und trotzdem finde ich, es ist unsere Verpflichtung, gerade des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch auf die andere Seite hinzuweisen, zu zeigen, es gibt auch noch eine andere Seite. Im Programm schlägt sich das nieder mit, wenn man das mal in Vergleich setzt, mit überschaubaren Sendeplätzen, also verglichen
25 dem, Minuten hat, jetzt hier bei HR Info.
Das zum Beispiel, ja. Aber es ist halt auch so, dass es aber im Fernsehen, glaube ich, das Verhältnis zwischen Live-Sport und kritischer Sportberichterstattung besteht, also rein zeitmäßig, würde ich mal sagen, 2% investigative oder kritische Sportberichterstattung, 98% Live-Sport. Mhm. Das ist ja also auch erstmal per se gar nicht schlimm, sondern es ist einfach nur so, dass man das sehen muss und dann, finde ich, sind die 2% gerechtfertigt. Und wenn die dann aber einen gesellschaftlichen Impact haben, wie man neudeutsch sagt, zum Nachdenken anregen, die Menschen in Diskussionen bringen über die Frage, wie Sport aufgestellt ist, dann haben auch diese 2% der Sendezeit eine Menge erreicht.
Das ganze Bild zeigen, finde ich einen sehr schönen Begriff. Sie haben das ja früher auch gemacht, Herr Seppelt. Sie waren Schwimmsportexperte. Sie haben live übertragen, haben was gespürt und vermittelt von der Energie, von der Spannung, auch von der Freude des Sports, die da rauskommt bei solchen Veranstaltungen. Vermissen Sie das manchmal, diese Art der Berichterstattung, oder sind Sie da ganz weit weg von?
Da bin ich ganz weit weg von. Vor 10, 12 Jahren habe ich mal eine Zeit lang geglaubt, man kann beides parallel machen. Das glaube ich inzwischen nicht mehr, weil ich glaube, dass man als Sportkommentator, also als Live-Kommentator im Sport, immer ein Stück weit auch ein Teil dieses Ereignisses wird, ob man nun will oder nicht. Und dass es vor allem unheimlich schwer war, vor allem beim Schwimmen war es schwer, weil diese Wettkämpfe an sich dauerten ja nur 1, 2 Minuten, ja, also sprich von Start bis zum Ziel. Und da kannst du ja nicht auch irgendwelche klugen Gedanken parallel unterbringen und plötzlich abschweifen und über die Fragwürdigkeit sportlicher Leistungen fabulieren. Also das funktioniert nicht. Ja. Meine Arbeit ist eine völlig andere heute und macht mir Spaß und ich kann mir nicht mehr vorstellen, das zu machen. Das war eine Episode meines Lebens. Ich habe eine ganze Menge gelernt durch den Sportjournalismus. Dafür bin ich auch dankbar, denn rein handwerklich lernt man im Sportjournalismus, in den elektronischen Medien unglaublich viel. Und das ist im Sport aufgrund der Spontaneität, die es da häufig gibt, eine unglaublich gute Übungsfläche. Insofern bereue ich es überhaupt nicht, das handwerklich gemacht zu haben. Das nutzt mir heute auch noch.
Und wenn jetzt die Fußball-WM losgeht, werden Sie auch mal Fußball gucken im Fernsehen, mal sich hinsetzen mit einem Bierchen und Chips oder so?
Ja, Bier und Chips momentan nicht, weil ich gerade versuche, ein bisschen abzunehmen.
Sehr gut.
Deswegen das nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass ich die Fußball-WM und auch die Europameisterschaften immer als das einzige Ereignis betrachte, das eben alle 2 respektive 4 Jahre stattfindet. Also alle 2 Jahre ist ein großes Ereignis halt. Und da schaue ich dann auch zu, weil ich finde, dass die Menschen zusammenkommen. Das ist wie so eine Art Auszeit vom normalen Leben so ein Stück weit. Da guckt man und denkt man dann von Spiel zu Spiel. Die Menschen versammeln sich in Kneipen, in Gärten, in Biergärten, auf den Straßen, diskutieren darüber. Es herrscht eine, wie ich finde, unglaublich tolle Atmosphäre bei diesen großen Ereignissen. Insofern zieht mich das auch ein Stück weit in den Bann. Das finde ich toll, aber das hat nichts in meiner kritischen Distanz zu dem Ereignis da vor Ort zu tun. Ich sehe aber wirklich solche Ereignisse quasi als kulturelle Auszeiten für die Menschen im positiven Sinne. Finde ich ganz toll und insofern gucke ich mir dann auch mal ein Fußballspiel an.
Das nehmen Sie auch mit. Vielen Dank, Hajo Seppelt. Das war HR Info, das Interview. Mein Name ist Stefan Büchler und den Podcast dieser Sendung finden Sie bei uns im Netz unter hrinforadio.de.